Guten Morgen. Danke für die Einladung und ich freue mich, hier zu sein. Herr Jesus, danke für diesen Morgen, danke für deine Gnade und Güte. Wir sind dir dankbar, dass du uns das Wissen gibst, das tiefe Wissen, dass du unser Vater bist. Und dass wir uns in dir geborgen wissen dürfen, immer, was auch immer kommen mag. Herr, auch dieses Wort, was du heute Morgen uns ins Herz legen möchtest, ist abhängig doch immerhin davon, dass dein Heiliger Geist in unserer Mitte wirkt. Gib mir du deine Gnade, dass ich das auch in der rechten Weise tun kann. Amen. Amen. Ja, wir haben gestern den ersten Tag des Laubhüttenfestes gehabt in Israel, im Judentum. Es ist, fällt so schön zusammen dieses Jahr mal. Und das wird jetzt 7 Tage lang gefeiert. Gerade in diesen Tagen ist dann auch diese große internationale Konferenz in Jerusalem, wo einige tausend Christen aus aller Welt seit 30 Jahren zusammenkommen, um das Laubhüttenfest zu feiern in Israel, Jerusalem. Das ist ein kleiner Anfang dessen, was eines Tages in großem Umfang stattfinden wird. Heute sind es ja noch die Juden, die da in Jerusalem und in den anderen Städten überall ihre Sukkah aufbauen und für sich feiern. Und heute gehen noch immer die Christen ihre eigenen Wege, auch wenn sie dadurch die Straßen von Jerusalem nachher einigen Tagen einen Zug machen. Einige tausend Christen gehen dann mit Schildern in einer langen Demonstration, wo auch natürlich viele Juden dabei sind. Die haben dann auch ihre eigenen Gruppen und segnen dann Jerusalem und grüßen sie. Und das ist das Interessante, dass jetzt immer mehr Leute auch aus anderen Ländern kommen, zum Beispiel von den Fidschi-Inseln, von Japan, von China, von der Karibik, von Tahiti, von wer weiß wo, kommen die Leute inzwischen und die Christen und freuen sich darüber, dass das Evangelium auf diese Art und Weise durch die Straßen von Jerusalem gebracht werden kann. Das Evangelium, Gott liebt euch, wir lieben euch, wir Christen lieben Israel. Und das ist eine große Sache, das ist, geht dann auch durchs Fernsehen, das wird dann gezeigt und natürlich sind nicht alle Juden darüber sehr glücklich, dass jetzt Christen da auch noch mitmachen, die Christen, die 1600 Jahre lang das jüdische Volk verfolgt haben, umgebracht haben und so weiter, dass die jetzt sich plötzlich geändert haben sollen. Aber man hat gemerkt, es ist ein Unterschied zwischen Christentum und Menschen innerhalb des Christentums, der Religion Christentum, die Gott wirklich lieben und die Gott wirklich erlebt haben. Und dass wir diejenigen sind, die die Juden lieben. Und nicht nur die Juden, auch die Araber, die ringsherum wohnen. Das ist das Interessante. Also, wir haben ja in der Hinsicht, ich bin einige Male dort gewesen, Wunderbares erlebt. Die größte Gruppe, die immer dort rüberkommt, seit Jahren, sind die Brasilianer. Es ist interessant, wenn Brasilianer sich bekehren, dass sie plötzlich sofort eine große Liebe für Israel haben. Alle möchten sofort nach Israel. Das ist interessant. Also letztes Jahr waren es 1500 Brasilianer. Es waren letztes Jahr 126 Deutsche, auch da drüben. Ne? Brasilianer sind wahrscheinlich reicher, das kann sein. Haben sie auch ein bisschen weiter. Wir fliegen 4 Stunden, die fliegen 12 Stunden. Und ja, es kommen auch viele Norweger, viele hundert Norweger. Die Norweger sind meistens die größte europäische Gruppe. Norwegen ist auch viel größer als Deutschland, das ist klar. Aber so sehen wir, das ist ganz toll, ganz wunderbar, was sich in diesen Tagen in Israel abspielt. Nun, ich möchte mal heute Morgen lesen redet zu den, 3. Mose 23, Vers 34, redet zu den Söhnen Israel am 15. Tag dieses 7. Monats, ist das Fest der Laubhütten, 7 Tage für den Herrn. Am ersten Tag soll eine heilige Versammlung sein. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. 7 Tage sollt ihr dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Am 8. Tag soll für euch eine heilige Versammlung sein. Und ihr sollt dem Herrn ein Feueropfer darbringen. Es ist eine Festversammlung. Keinerlei Dienstarbeit dürft ihr tun. Es gibt in Israel 3 Feste, 3 Hauptfeste. Es gibt Purim natürlich auch noch, Chanukka gibt es auch noch und es gibt noch einige andere kleinere Feste. Aber die Hauptfeste sind Pessach, Shavuot, das ist Pfingsten, und dann Sukkot, Laubhüttenfest. Pessach, das ist das Hinübergehen, Vorbeigehen, das Vorübergehen. Das, was sich dort in Ägypten abgespielt hat, das eilige Essen des Brotes und dann das Verlassen. Brot spielt eine ganz große Rolle in dieser Sache. Gott sagt am Sinai, ich habe dich aus Ägypten, also die 10 Gebote verkündigt, ich habe dich aus Ägypten herausgezogen. Herausgezogen. Wenn der Jude das Passamahl feiert, kommt an eine Stelle, wo er über das Brot, den Segen spricht, und dann sagt er, gepriesen seist du Herr, unser Gott, König der Welt, der du das Brot aus der Erde herausgezogen hast. So wie Gott Brot aus der Erde herauszieht, hat er sein Volk aus Ägypten herausgezogen. Und Israel soll ein Brot für die Welt sein. Das sind sehr tiefe Gedanken, die wir dort haben, verborgen in diesen ganzen Festen Israels. Pessach ist also Erlösung, das Herausziehen, das nicht drinbleiben in der, ja, in der Macht der Erde, könnte man sagen. Wenn wir vom Brot sprechen und von Passa und von Erlösung, Jesus sagt ja einmal in Johannes 6, wer nicht mein Brot, mein Fleisch isst und mein Blut trinkt. Sicher war das ein Anstoß, aber wer ein bisschen tiefer denkt unter den Juden, der weiß, dass Jesus nicht von Fleisch gesprochen hat, auch nicht von Blut gesprochen hat, auch nicht vom Abendmahl gesprochen hat, sondern einfach von seinem Geist. Er sagt mit diesen Worten, wer nicht den Geist hat, den ich habe, der ist nicht mein. Also eine Übereinstimmung des Geistes. In diesem Falle, in Johannes 6, haben wir nicht Fleisch und Blut, also haben wir nicht Brot und Wein, einen Hinweis auf das Abendmahl, sondern auf den gleichen Geist, der in Jesus ist. Wer nicht meinen Geist hat, der ist. Gehört mir nicht an. Das möchte er damit sagen. Und damit ist er, wenn ihr mal Diskussionen habt mit Juden über gerade dieses Problem, dann sagt es ihnen. Es geht da nicht um Fleisch und es geht auch nicht um Blut, weil das wäre ja Kannibalismus. Ne? Das hat Jesus nie gemeint. Das wussten die eigentlich auch. Das wussten die schon damals. Es geht um den gleichen Geist. Paulus sagt das ja, dass es um den gleichen Geist geht. Also, es geht um Erlösung beim Passafest. Es geht, bei Pfingsten geht es dann, übrigens, Passa wird ja 7 Tage lang gefeiert. Ne? 7 Tage lang. Und dann zählt man 7 mal 7 Tage und am 50. Tag, und man muss das zählen, jeden Tag muss man zählen. Heute ist Tag 7, heute ist Tag 9, heute ist Tag 23, heute ist Tag 48, heute ist Tag 49, morgen ist Pfingsten. Spannung aufbauen. Es ist Tag der Offenbarung. Es ist der Tag, an dem Gott sich am Sinai offenbart hat. Am Passa sind sie raus, am 15. Tag, in der Nacht zum 15. Tag des ersten Monats. Und am Anfang des dritten Monats kamen sie dort an. Das heißt also knapp 50 Tage nach dem Auszug. Und dann war der Sinai da und dann offenbarte sich Gott und hat ihnen seine Gebote geschenkt an ein ganz riesengroßes Fest. Das ist die Vermählung des Volkes oder die Verlobung des Volkes mit seinem Gott. Das ist Offenbarung. Erlösung, Passa, Offenbarung, Pfingsten. Und dann kommt Laubhüttenfest. Nach einer alten Tradition, jüdischen Tradition, ist die Welt um diese Zeit entstanden. Rosh Hashanah, das ist ja das jüdische Neujahrsfest, da ist die Welt entstanden. Das ist eine Tradition. Und darum feiert man Laubhüttenfest, und auf dem Laubhüttenfest rechnet Gott aus, wie viel Regen er demnächst geben wird. Deswegen ist es wichtig, dass man am Laubhüttenfest auch betet um Regen. Gott möge Regen schenken. Ja, das ist so wichtig. Gott sagt, Kanaan ist anders als Ägypten. Kanaan ist ein Land, da müsst ihr beten. Ihr müsst beten um Regen, dass Gott immer Regen schenkt, dass ihr immer genügend Regen habt. Betet ihr nicht um Regen und verlasst ihr meine Wege, dann kriegt ihr Not. Und es hat oft Hungersnot in Israel gegeben, wenn sie Gottes Wege verlassen haben. Aber betet zum Regen. Also das Laubhüttenfest ist ein Gebet, ein Fest, wo man um Regen betet. Okay? Auch da beginnt der Winter. Und jetzt in diesen ersten Tagen, in diesen Tagen kann es sein, dass es, ich habe schon erlebt, regnet. Ich war zum Laubhüttenfest dort, und ihr müsst wissen, die Leute leben in kleinen Hütchen. Die bauen sich so notdürftig Hütten auf ihren Höfen, im Hof, am Haus oder oben auf der Veranda, und da schlafen die auch. Und jetzt kommt so ein richtiger Regensturm. Ich habe das erlebt. Dann werden die nass. Das ist interessant. Das habe ich schon so einige Male erleben dürfen, als ich dort gewesen bin. Also, Sukkot. Es ist die Erinnerung an die Schöpfung. Schöpfung hängt mit Wasser zusammen, Schöpfung hängt mit Regen zusammen und so weiter. Wir wollen heute mal über dieses Laubhüttenfest ein paar Gedanken hören. Während wir bei Pessach, beim Passafest oder Pessach, verwechselt das bitte nicht mit Ostern. Ostern ist ein christliches Fest, das man vom Passa abgetrennt hat aus Judenfeindlichkeit. Und so feiern wir Ostern. Wir haben das auch mit dem Namen einer germanischen Göttin belegt. Die ist auch in Babylon präsent und auch anderswo. Astarte ist dasselbe, oder Asherah oder Ishtar. Das ist dasselbe. Diesen Namen haben wir dann diesem Fest gegeben, als wir Passa abgekoppelt haben. Die ersten Christen haben einige Jahrhunderte lang das Passafest noch gefeiert. Das ist ein Fest, das ist ein Ereignis. Die Erinnerung an ein Ereignis. Und auch das Pfingstfest ist eine Erinnerung an ein Ereignis. Aber das Laubhüttenfest, das ist die Erinnerung an einen Weg. Was sagt Gott? Ihr habt 40 Jahre in Sukkot gelebt. Ihr habt 40 Jahre in der Wüste in Hütten gelebt. Ihr habt euch immer eine Hütte aufbauen müssen. Man kann auch sagen, ein Zelt. Das Wort für Zelt ist anders als für Hütte. Ohel ist Zelt und Sukkah ist eine Hütte. Ein Zelt ist, da kannst du immer drin wohnen. In einem Beduinenzelt, da leben Generationen. Das wird immer wieder mal erneuert und das ist ganz anders hergestellt als eine Sukkah. Eine Sukkah, die baut man auf und die ist dann eine Weile. Und so ähnlich ist es auch mit der Hütte Davids, die David aufrichtet in Jerusalem für die Stiftshütte, für die Bundeslade, die er zurückholt nach Jerusalem. Die Stiftshütte ist ja irgendwo anders untergebracht, bei Gibeon. Aber er baut in Jerusalem eine kleine Sukka für die Bundeslade. Und da haben sogar, das wäre jetzt näher auszuführen, Heiden Zugang, um Gott anzubeten. Aber das so nebenbei. Das Laubhüttenfest ist ein ganz, ganz besonderes Fest, das auch mit dem, sagen wir, mit dem Auftrag Israels an die ganze Welt zusammenhängt. Warum heißt es, warum ist das so? Ganz einfach. Gott hat die Welt geschaffen für alle Völker, nicht nur für Israel. Und Gott möchte schon am Sinai, dass sein Volk seine Botschaft, seine Erlösung unter alle Völker bringt. Das ist so niedergelegt. Dann, alle Völker werden kommen, wir kommen da nachher noch drauf, um Gott anzubeten in Jerusalem am Tag des Laubhüttenfestes, an den Tagen des Laubhüttenfestes. Aber das ist eine Sache, die wir auch in dieser Hinsicht bedenken müssen. Israel, Punkt 1, Israel erlebt die Unsicherheit der Freiheit. Ihr müsst euch vorstellen, das ist die Botschaft vom Laubhüttenfest. Israel erlebt in der Wüste die Freiheit. Wir sind jetzt frei. Aber sie erfahren, wie unsicher das ist. Wenn jemand wissen möchte, was Leben ist, muss er in die Wüste gehen. Das ist die Universität Gottes für das Leben. Da wird er erleben, was Leben ist, wie wertvoll Leben ist. In 3 Tagen bin ich tot, wenn ich kein Wasser habe. Das ist gefährlich dort in der Wüste. Das ist gar nicht mal so sehr einfach. Eine Riesenhitze. Man muss sich schützen vor der Sonne. Und es kann sein, irgendwo regnet es im Winter und es regnet stark. Und plötzlich rauscht eine gewaltige Woge heran in einem Wadi und dann sterben die Menschen. Jedes Jahr kommen in der Wüste Israel, in der Wüste in Israel, kommen mehr Menschen durch Wasserfluten in der Wüste um, als durch Verdursten. Gut. Aber das wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Jedenfalls, sie sind raus aus Ägypten, aber sie sind raus aus Ägypten physisch. Aber die Frage ist, ist Ägypten raus aus ihnen? Ist Ägypten raus aus ihnen? Nein. Das dauert lange. Bis Ägypten aus den Herzen heraus ist. Pessach war ein Event, ein kurzes Ereignis. Die Wüste ist ein langer Weg, um Ägypten aus dem Herzen Israels herauszubringen. Eine Bekehrung geht schnell. Eine Wiedergeburt geht schnell. Ihr wisst ja, eine Geburt, wie lange dauert die? Unterschiedlich, ne? Zwischen wenigen Minuten und einigen Stunden, ne? So. Aber dann, ne? Beginnt das Leben. Ähnlich war das mit Israel. Israel war an einem Tag geboren, aber dann dauerte das lange. 40 Jahre Wanderung in der Wüste war nicht vorgesehen. Die hätten ja schon sehr viel eher da sein können. Nach etwas über einem Jahr sollten sie ja schon rein. Aber ist ja nicht geworden. In dieser Stiftshütte erlebt Israel die Führung Gottes und die Unsicherheit des Lebens. Wenn Israel jetzt eine Sukkah baut, eine Hütte baut, dann ist die anders als die in der Wüste war. Hier braucht man nur ein paar Tage drin zu sein. Das machen wir symbolhaft in Erinnerung. Aber dort waren sie 40 Jahre. Deswegen haben die auch in der Wüste nie das Laubhüttenfest gefeiert. Wie sollten sie ein Laubhüttenfest feiern, wenn sie es jeden Tag hatten, ne? Sozusagen. Es war ja ein Weg. Das Laubhüttenfest, und das ist der zweite Punkt, ist auch ein Weg der Demut. In 5. Mose 8 steht, das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr halten, es zu tun, damit ihr lebt und zahlreich werdet und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Du sollst an den ganzen Weg denken, den der Herr, dein Gott, dich diese 40 Jahre in der Wüste hat wandern lassen, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen und um zu erkennen, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und er speiste dich mit dem Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter nicht kannten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht von Brot allein lebt, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn hervorgeht, lebt der Mensch. Deine Kleidung, an dir ist nicht zerschlissen und dein Fuß ist nicht geschwollen, diese 40 Jahre. Kein Schuster nötig gewesen, ne? So erkenne in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie ein Mann seinen Sohn erzieht. Halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen gehst und ihn fürchtest. Damit ist das Laubhüttenfest ein Fest der Demut. Es erinnert uns an die großen Taten Gottes. Es ist aber auch ein Fest der Treue. Demut ist die höchste Tugend. Demut ist die höchste Tugend bei Gott. Sie ist ein Kronjuwel, wie ein Diamant, der durch einen Härtetest gegangen ist. Das ist die Eigenschaft Jesu. Wir sehen im tieferen Zusammenhang, Gott möchte durch die Wege, die er in der Wüste mit dem Volk geht, seine Eigenschaften seinem Volk schenken. Wie der Geist Gottes das Symbol dafür ist, also für Wasser ist, oder wie der Geist Gottes durch Wasser als Symbol repräsentiert wird, so und von oben nach unten kommt, so möchte er seinen Geist in uns schicken, seinen Geist geben. Ihr müsst wissen, wenn es in der Wüste regnet, haben wir innerhalb von drei, vier Tagen alles grün. Fantastisch. Das hätte ich euch mitbringen sollen, siehste, wieder was vergessen. Ich hätte euch die Rose von Jericho mal mitbringen sollen. Die habe ich schon seit Jahren auf meinem Schreibtisch liegen. Da kommt ein Tröpfchen Wasser drauf und dann geht die so auf. Noch immer. Ist ganz klein, ganz klein. Dann geht die so auf. Ein bisschen Wasser. Wenn du durch die Wüste fährst, und es hat geregnet, dann siehst du in wenigen Tagen solche großen Blumen, herrliche Farben, herrliche Blumen, einfach fantastisch, wunderbar. Wenn der Heilige Geist Gottes über ein dürres Land kommt, das so ist wie Wüste. Ihr kennt, wir haben vor Jahren mal, wenn ich mich nicht irre, gesungen, dein Leben dürr wie Wüstensand verwandelt er in Gartenland. Ich denke, die Alten, ganz Alten unter uns, Bruder Kolanda, du wirst dich noch an diesen Chorus erinnern. Ne? Ja. Ein Leben, der Wüstensand verwandelt er in Gartenland. Ist wahr, ist fantastisch. Wir haben ein Bild dafür. Wir haben ein Bild dafür am Sinai, am Berg Horeb. Mose steht da. Mose steht auf Wüstensand. Und Gott sagt, zieh deine Schuhe aus, denn der rote, fruchtbare, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, das steht da mit dem einen Wort Adama, Denn der rote, fruchtbare Ackerboden, auf dem du stehst, ist heiliges Land. Zieh die Schuhe aus, damit du diesen Ackerboden fühlst, damit du die Gegenwart Gottes fühlst, dass nicht mal eine Sohle dich von ihm trennt. Gott macht aus Wüstensand Ackerboden. Na? Und umgekehrt macht er aus dem Meeresboden, der viele tausend Jahre nur nass ist, innerhalb von wenigen Sekunden durch seinen Geist, der da durch Ruach heißt das. Ruach kommt von diesem Ton. Das Schilfmeer teilt sich und sie gehen auf trockenem Wüstensand entlang. Muss man sich mal vorstellen. Unwahrscheinlich, unglaublich. Das macht der Geist Gottes. Er trocknet den Meeresboden aus und er belebt den Wüstenboden innerhalb von wenigen Augenblicken. Demut ist angesagt. Demut. Wir erkennen, wenn wir in der Wüste sind, unsere Begrenzung. Und das macht uns sehr, sehr klein. Wenn du merkst, das Wasser geht aus, bist du dankbar für jeden Tropfen. Und dann bist du sogar dankbar, wenn du an dem Zelt deines Feindes vorbeikommst. Denn dann wird er dir Wasser geben. Er wird dich nicht verdursten lassen. Das ist eine Sitte, dass man in der Wüste, wenn man einem Menschen begegnet, auch wenn es der Feind ist, Wasser gibt, damit er nicht verdurstet. Stolz ist ein Greuel vor Gott. So spricht der Hohe und Erhabene, so sagt Jesaja 57, Vers 15, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligen wohne ich. Bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geist ist es, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße, so sagt er in Kapitel 66. Wo wäre denn das Haus, das ihr mir bauen könntet? Wo der Ort meines Ruhesitzes? Hat doch meine Hand dies alles gemacht und alles ist dies geworden. Alles dies ist geworden, spricht der Herr, aber auf den will ich blicken, auf den Elenden und den, der zerschlagenen Geistes ist und der da zittert vor meinem Wort. Hört das Wort des Herrn, die ihr zittert vor seinem Wort. Es sagen eure Brüder, die euch hassen, die euch verstoßen um meines Namens willen. Der Herr erweise sich herrlich, dass wir euch auf eure Freude sehen können. Aber sie werden zu Schanden werden. Jede Höhe im Herzen muss abgebaut werden. Das Gegenteil von Demut ist Stolz, Gottlosigkeit, Gesetzlosigkeit. Egozentrik. Das ist das Gegenteil davon. So lernen wir die Abhängigkeit von Gott in der Wüste. Ein kleiner Vers aus dem Neuen Testament, der dazu sehr gut passt. Ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber kleidet, und jetzt sage ich mal, was dort wortwörtlich steht, zieht euch im Verkehr untereinander, dass den Schurz, den Lendenschurz der Demut um. Zieht euch im Verkehr untereinander den Lendenschurz der Demut um. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Ich musste neulich mal lachen. Ich habe ein Bild gesehen, da war ich 1980 mit meinem Vater in Israel. Wir fuhren in die Wüste hinein und besuchten die alte Stadt Shifta. Das ist eine alte Nabatäerstadt, die seit vielen, vielen, vielen hundert Jahren natürlich in Trümmern liegt. Früher von den Byzantinern und dann war sie ausgegraben worden inzwischen. Und da stehen wir nun. Vater hatte sein weißes Hemd an, eine Jacke und eine Krawatte in der Wüste. Nun, ich habe mich heute feierlich angezogen. Euretwegen, weil ich euch ehren möchte. Ihr wisst ja, naja, Darüber wäre einiges zu sagen. Es geht darum, in der Wüste lernst du Demut, das heißt, du kannst dich da nicht mit einem feinen Anzug und der Krawatte präsentieren, um damit zu zeigen, was du bist. In der Wüste sind wir alle gleich. Wenn der eine verreckt, verreckt der andere genauso, der Hohe wie der Kleine. Da ist Fürst und Knecht eins in der Wüste. Okay? Entschuldige bitte, dass ich dieses schlimme Wort gesagt habe, aber es ist wirklich so. Was denkst du, wenn nach knapp drei Tagen, wenn du nicht gegessen hast, dann schwillt die Zunge an und du kannst nicht mehr atmen, du gehst ein. Das ist alles zu Ende. Das ist furchtbar. Ein furchtbarer Tod. In der Wüste lernen wir auch die Bereitschaft, alles, und das ergibt sich aus dem vorherigen, aufzugeben, das Sichtbare aufzugeben und für das Unsichtbare zu leben. Wir hoffen, dass wir durchkommen und am Ende der Wüste in einem fruchtbaren Land landen. Israel hatte ja nichts zu essen. Sie kamen rein in die Wüste und dann hatten sie nichts zu essen, nichts zu trinken. Und da haben sie erstmal das gemacht, was am besten ist, was bei Gott am besten wirkt. Müssen wir mal versuchen. Murren. Tja, ihr lacht. Natürlich ist das am besten. Zeigt uns doch die Geschichte. Wenn sie gemurrt haben, haben sie gekriegt, was sie wollten. Dieter, du kennst doch die Bibel, oder nicht? Hin und wieder liest du schon mal, ne? Ist klar. Das ist so. Gut murren, dann kriegst du. Nee, was ist das Erste, was ein Kind lernt? Nein! Nein, mach ich nicht! Nein! Das ist gemein, das ist nicht fair. Das lernen Kinder zuerst, ne? Ist klar. Sie haben kein Wasser, sie haben bitteres Wasser, fangen sie an zu murren. Wir gehen dir an die Gurgel, wir bringen dich um. Mose schreit zu Gott, kriegen sie Wasser. Sie haben nichts zu essen. Mose schreit zu Gott, da kriegen sie Manna. Na, geht doch. Na, geht doch. Ist doch gut. Manhu heißt es. Manhu. Was ist das? Manhu. Manhu. 40 Jahre lang werden sie in der Wüste versorgt. Es ist nicht diese Frucht. Es gibt ja so ein Buch von Werner Keller, die Bibel hat doch recht. Das heißt, er wollte sagen, ich habe doch recht. Da hat er herausgefunden, dass es in der Wüste so eine Sachen gibt. Gibt's gar nicht. Gibt es natürlich, aber damit kannst du doch nicht ein Riesenvolk von Hunderttausenden von Menschen versorgen. Jeden Tag neu, Manna. Herrlich, wa? Das müssten wir mal erleben, ne? Du tust nichts, du arbeitest nicht, du musst nicht zur Bank, um da die Nummern einzugeben und dir das Geld rauszuholen. Es liegt vor deiner Tür, das Essen ist wieder da, ne? Ist das nicht toll? Gott sorgt für uns. Aber dafür müssen wir bereit sein, das Sichtbare aufzugeben. Wir müssen das, was hinter uns liegt, aufgeben. Wir müssen es lernen, dass in der Bibel steht, alles ist eitel. Alles ist eitel. Schaut mal, die schönen Models, die da so rumlaufen, die schönen Menschen, die da so rumlaufen, die Leute, die da so rumlaufen und die dicke Knete haben, wie unglücklich müssen sie sein. Sicherheit liegt nicht in Schönheit, liegt nicht in Geld. Sicherheit liegt allein darin, dass wir in der Hand Gottes sind. Wir haben uns Gott übergeben. Darin liegt die Sicherheit. Die Sicherheit liegt auch nicht in einem Dogma oder in einer Doktrin oder in einer Lehre, in einer Speziallehre. Sie liegt nicht in der Gemeindezugehörigkeit und sie liegt auch nicht in besonderen Segnungen. Die Sicherheit liegt in Gott selbst. Ich diene Gott, weil er Gott ist. Die drei Männer im Feuerofen haben es ganz deutlich gesagt. Du kannst dich darauf verlassen und darauf kannst du Gift nehmen, lieber König. Wenn Gott uns nicht rettet, aus diesem Feuerofen, wir gehen trotzdem rein. Aber dein Bild werden wir nicht anbeten. Das ist Sicherheit. Das ist Sicherheit. Also die Sicherheit in Gott bedeutet, dass ich Unsicherheit habe hier auf dieser Erde, dass ich durch Unsicherheit durchgehe, dass ich sehr viele Unsicherheiten erlebe, aber mein Glaube sieht mehr als nur die Unsicherheit. Mein Glaube sieht den ewigen, lebendigen Gott. Und Hebräer, in diesem wunderschönen Kapitel im Hebräerbrief, da steht es geschrieben, der Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Dingen, die man nicht sieht. Man weiß, da ist etwas, ich sehe es nicht, aber es ist da. Wisst ihr, was hier in diesem Raum sich alles abspielt? Da haben wir alle die Fernsehbilder, die es nur geben mag. Da haben wir alle die Radiowellen, die es geben mag. Verrückte Musik, alles Mögliche. Wir haben von rechts nach links, wir haben Gutes und Böses, hier in diesem Raum. Wir wissen, dass es so ist. Aber wenn ich das einem Menschen aus dem Amazonas, der nur am Amazonas gelebt hat, erklären will, dann kann er das nicht begreifen. Das ist Glaube. Ich sehe Dinge, die existieren, nur mit meinem geistigen Auge. Und darum geht es um eine radikale Hingabe, weil Gott der ist, der er ist. Und weil er der Handelnde ist und erfahrbar ist und erlebbar ist, diene ich ihm. Und er ist derjenige, der mir Sicherheit gibt. Ich kann verletzt werden, sicher. Ich kann sogar entwurzelt werden. Ich kann sogar im Gefängnis landen. Und ich kann mein Leben lassen. Ich habe kürzlich das Zeugnis eines jungen Hamas-Angehörigen, Ex-Hamas-Angehörigen gehört. Ich habe in sein Gesicht geschaut, ich habe ihn gehört, ich habe geweint. Man stellt ihm die Frage, nun, du hast jetzt deine Eltern verlassen müssen, bist aus Gaza raus und du lebst doch jetzt in großer Furcht, die sind doch hinter dir her, die wollen dich da umbringen. Ja, sagt er, weiß ich. Ja und? Du bist doch erst etwas über 20. Sagt er, das, was ich gesehen habe, dafür zu sterben lohnt sich. Das, was ich gehabt habe und mein kleines Leben ist nichts im Vergleich zu dem, was mein Auge gesehen hat. Ein Araber, ein Moslem, ein Hamas-Angehöriger, der Jesus erlebt hat. Okay? Das ist ein extremes Beispiel. Wir dienen Gott, weil er Gott ist, nicht weil wir Vorteile haben. Das will uns das Laubhüttenfest zeigen, denn wir sind doch noch immer in der Wüste. Wir gehen durch die Wüste. Ne? Es besteht auch ein ganz großer Unterschied, das ist der vierte Punkt, zwischen Eitelkeit, Nichtigem und Werten. Steht außer Zweifel, dass Gott will, dass wir Erfolg haben. Im ersten Psalm steht, Aschareha ich, also glücklich der Mensch. Das Wort, das dort steht für glücklich oder das auch in der Bergpredigt für glücklich gebraucht wird, Jesus hat ja Hebräisch gesprochen damals, das bedeutet, ein Mensch hat Glück und Fortschritt. Progress. Also ist auf dem progressiven Weg. Er entwickelt sich. Es geht immer voran. Es geht immer weiter. Das ist ein glücklicher Mensch, der eben auch wunderbare Dinge erlebt. Aber es kommt immer darauf an, unter welchen Bedingungen. Nicht unter jeder Bedingung oder zu jedem Preis. Es geht um das Vorankommen, klar. Es darf auch keinen Stillstand geben. Wenn Israel in der Wüste stillsteht, ist es nicht gut. Die Eitelkeit, die sonnt sich in dem Erreichten und blickt auf das eigene Können zurück. Das, was vor Gott gilt und das, was wir mit Werten bezeichnen, ist die Bescheidenheit, Erfolge auf die Treue Gottes zurückführen zu können und nicht auf die eigene Kraft. Wenn Israel zurückschaut, sagt, ich hab's nicht gemacht, ich bin zwar gegangen, aber Gott hat mich geführt. 40 Jahre. Wir müssen um die Quelle wissen und bereit sein, alles aufzugeben. Nicht mein Wille, dein Wille geschieht. Und dann kommt natürlich das große Letzte, die endzeitliche Erwartung. Es wird ein Tag kommen, da kommen die ganzen, ich habe hier die Bibelstelle aufgeschlagen, aus Sacharja 14, von 13 bis 21, es wird geschehen an jenem Tag, da wird eine große Verwirrung von dem Herrn unter den Heiden entstehen, einer des anderen Hand packen und den nächsten umbringen. Juda wird gegen Jerusalem kämpfen. Ach, es wird so vieles geschehen. Und dann kommen sie eines Tages, alle übrig gebliebenen von allen Nationen, die gegen Jerusalem gekommen sind, die werden Jahr für Jahr hinaufziehen, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten und das Laubhüttenfest zu feiern. Das wird geschehen, wenn eines von den Geschlechtern der Erde nicht nach Jerusalem hinaufziehen wird, um den König, den Herrn der Herrscharen anzubeten, über diese wird kein Regen kommen. Denkt an das Wort Regen. Wenn das Geschlecht Ägyptens nicht hinaufzieht und nicht hinkommt, nicht kommt, dann wird der Regen auch über dieses Volk, über dieses Land nicht fallen. Das wird die Plage sein, mit der der Herr die Nationen plagen wird, die nicht hinaufziehen werden, das Laubhüttenfest zu feiern. Das ist interessant. Ich kann das noch nicht begreifen, ich kann das noch nicht richtig einordnen, dazu bin ich noch nicht fähig. Aber es zeigt uns, wir alle, auch wir alle Völker, wir sind wieder auf einem Weg durch die Wüste. Und wer es von uns begreift, der ist wie das Volk Israel in der Wüste. Er merkt Gott allein die Ehre. Gott führt uns durch, Gott vermag alles herrlich und wunderbar durchzuführen. Geschwister, ich möchte schließen mit zwei Bildern, an die mich der Herr vorhin noch während des Gebetes erinnert hat. Erstens, mein Vater war während des Krieges Soldat in Russland. Er konnte gut, er beherrschte sehr gut die russische Sprache und hat das Evangelium als deutscher Soldat unter Russen in russischen Häusern gepredigt. Er hat einen Spezialdienst gehabt in der Abteilung von General Gehlen, damals war er wohl noch Oberst, Aufklärung Ost. Und er hatte eine Spezialausbildung gehabt. Er hat nie mit der Waffe zu schießen brauchen, hat nur wenig Stunden Dienst gehabt, meist nachts. Tagsüber ist er zu den Russen gegangen, hat gepredigt. Er hat Brot gesammelt, er hat ihre Not gesehen, er hat Brot gesammelt. Er hat eines Tages die Familie, die Kinder eines Pastors, nach der er gesucht hatte, gefunden. 6 kleine Kinder von 6 bis 12 Jahren. An einem Abend und die Kinder waren verstört, als er reinkam, ein deutscher Soldat. Und dann haben sie Vertrauen gehabt zu ihm. Und dann hat er ihnen erzählt, haben sie ihm erzählt, Papa war Pastor hier in dieser Stadt. Stalin hat ihn nach Sibirien gebracht und dort ist er gestorben. Mama ist vor Herzeleid nicht lange danach gestorben. Jetzt sind sie alleine. Mein Vater hat dann Brot ihnen immer gebracht. Er hat dazu noch einem Kinderheim Brot gebracht. Dort waren über 70 jüdische Kinder, waren über 120 Kinder insgesamt, russische Kinder, ukrainische, polnische Kinder. Und er hat die Kinder versorgt mit Brot. Er hatte einen großen Mantel, hat sich hier Taschen reinnähen lassen von einem seiner Kameraden. Der war Schneider und der war auch gläubig. Er hat seine Zigaretten eingetauscht gegen Brot und ist dann auf lebensgefährliche Art und Weise zu den Russen gegangen und hat sie mit Brot versorgt. Vor wenigen Jahren hat Werner Gitt erlebt, wie eines dieser Kinder, ein junger Mann, ein Kind damals, sich bekehrt hat, hat sich erinnert an das, was der deutsche Soldat gemacht hat. Späte Frucht, wie er sich hingesetzt hat, hat sich mit den Kindern abgegeben, hat ihnen Lieder von Jesus gesungen und hat ihnen vom Heiland erzählt. und hat ihnen Brot gebracht. Und nicht nur Brot, auch noch mehr anderes. Der Mann war in meinem Haus hier in Großmoor mit seinem Freund, einem Juden, dem Vater auch das Leben gerettet hat. Wir waren dann 1945, etwa anderthalb Jahre später, in Marienberg im Erzgebirge und litten Hunger. Nichts mehr zu essen. Manche Nacht gingen wir einfach ins Bett. Wir hatten nichts gegessen. Wir hatten den Tag über Wasser getrunken. Wenn ich auf der Straße gesehen habe, wie ein russischer Soldat einen Apfel gegessen hat, bin ich so lange hinter ihm hergelaufen, bis er den Kotzer weggeschmissen hat. Und dann habe ich ihn mir genommen und habe ihn gegessen. Ich erinnere mich, als ich Kartoffeln auf der Straße fand, dass ich sie mir am Ärmel abputzte und dann aß. Eines Tages war es höchste Eisenbahn. Meine Mutter schlug mich, weil ich den Rest Essen, eine bittere Suppe, aufgegessen hatte. Es klopft an der Tür. Major oder Hauptmann steht von der sowjetischen Armee vor uns. Was geht hier vor? Um es kurz zu machen, er sagte, ich bin Jude, ich glaube an Gott. Du kannst Arbeit finden, du kannst Uniformen bügeln und kriegst dann Essen, Suppe und kriegst dann auch Geld. Und er kam eine halbe Stunde später, seine ganze Familie hat Stalin ausgerottet. Seine Brüder und Mutter und alle, jüdische Familie. Dann kam er zurück und brachte uns 2-4 Pfund Brote. Die Not war vorbei. Anderthalb Jahre, ein Jahr, mehr als ein Jahr zuvor, hatte mein Vater monatelang russische Kinder mit Brot versorgt. Jetzt kommt ein russischer Jude und versorgt uns mit Brot. Ist das Zufall? Wir waren in Brasilien. Und das, was die Schwester vorhin sagte von Georg Müller, war mein Leitspruch. Ich habe sein Buch auf dem Schiff, als sie 1965, genau vor 45 Jahren, 44 Jahren, genau vor 44 Jahren, gestern sind wir in Brasilien angekommen, vor 44 Jahren mit dem Schiff. Ich habe das Buch gelesen von Georg Müller. Und ich habe dem Herrn gesagt, Herr, ich möchte nie um Geld betteln und ich möchte dir vertrauen. Ich habe meinen Job ab alles aufgegeben, ich habe meine Karriere aufgegeben und habe gesagt, Herr, ich will dir folgen, wohin du gehst. Du hast Brot. Das liegt in deiner Hand. Und so haben wir unser Leben in Brasilien aus dem Glauben herausgelebt. Ich bin ohne Gesellschaft, ohne Mission und so weiter, ohne Absicherung und so weiter, nach Brasilien gegangen, dort Gemeinde zu bauen. Eines Tages melden sich hupt es auf dem Hof. Argentinier sind da. Ach, du liebe Zeit, eine Riesenmeute, 10-12 Leute. Und die haben sich natürlich typisch für Argentinier nicht angemeldet, ne? Ist klar. Wir wohnten auf dem Land, keine Bäckerei. Bei uns ein kleines Stückchen Brot im Haus. Meine Frau läuft zur Nachbarin. Nein, ich habe noch nicht das Brot ausgeknetet. Nein, ich habe auch kein Brot mehr. Muss auch erst noch Brot backen heute. Nichts mehr. Also, das waren die zwei Nachbarn, kein Brot. Was machen wir jetzt? Gut, wir haben dann die Leute an den Tisch gebeten. Wir hatten einiges aufgeführt. Und dann haben wir gegessen und alle sind satt geworden. Und am Schluss stellen wir fest, es ist noch Brot übrig geblieben. Wie ist das passiert? Dann ist uns klar geworden, hier muss der Herr wahrscheinlich, so rechne ich, ein Wunder getan haben. Kann sein. Ne? Wenn sie alle Brot gegessen haben und alle satt geworden sind und wir hatten nur so ein bisschen, vertraue dem Herrn. Die Finanzkrise ist noch nicht zu Ende. Mach dir keine Sorgen. Ein altes orientalisches Sprichwort lautet, der Gott, der Zähne gibt, der gibt auch was für die Zähne. Und deswegen wollen wir ihm danken. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns durch alles hindurchbringst, dass du uns Kraft gibst, dass du uns Vertrauen gibst, dass wir nicht auf die Eitelkeit, auf unsere eigene, noch auf die Eitelkeit der Menschen setzen, sondern auch in Demut auf alleine deine Gnade. Segne deine Kinder hier. Amen.